Styling ohne Spiegelbild. Herzlich willkommen im Kabinett der unsichtbaren Spiegel. Schau dich ruhig um, geschätzter Gast. Begib dich auf die Suche nach deinem reflektierten Ich. Du wirst es nicht finden, nicht hier. Denn all die Spiegel, die dich umgeben, sind tot. Egal, wie aufmerksam du schaust, wie angestrengt du deinen Blick in die leeren Rahmen mit dem gestorbenen Inhalt richtest, du wirst dich nicht wiederfinden. Du bist umgeben von Spiegelflächen aller Art. Doch du kannst dich darin nicht sehen. Bist du verunsichert, lieber Besucher? Was sagst du da? Du glaubst, es habe mit Magie zu tun? Dann lass uns noch ein wenig weiter zaubern. Versuch doch einmal an dir herabzuschauen. Vielleicht kannst du dich wenigstens auf diese Weise erkennen. Wie bitte? Du siehst dich auch jetzt nicht? Ja, du hast recht. In diesem Kabinett kannst du dich selbst nicht erkennen, weder im Spiegel noch, wenn du an dir herabschaust. Vielleicht trägst du ja Harry Potters Tarnumhang, der dafür sorgt, dass du unsichtbar wirst? Nein, so verhält es sich nicht. Denn Harrys Tarnumhang macht ihn auch für andere unsichtbar. Und du, lieber Gast, bleibst für alle deutlich zu sehen. Nur du kannst dich nicht mehr sehen. Alle anderen erkennen dich gestochen scharf. Sie beobachten dich, registrieren jede deiner Bewegungen, deinen verängstigten Gesichtsausdruck, deinen Kaffeefleck auf der Jacke. Warum versuchst du, auf deine Uhr zu schauen? Wird es dir hier zu ungemütlich? Musst du weg? Tut mir leid, auch deine Uhr bleibt für dich unsichtbar. Hast du vergessen, du siehst nichts mehr an dir, nichts mehr von dir. Was willst du denn jetzt mit dem Handy? Du kannst doch das Display ohnehin nicht mehr nutzen und in deinem digitalen Telefonbuch blättern. Displays sind etwas für Sehende. Nun werd doch nicht gleich ungehalten. Dieses Kabinett hier ist übrigens nur der Anfang. Hast du es denn noch nicht gehört? Es wird doch überall erzählt. Dein Spiegelbild ist verschwunden, verloren, fort. Du kannst gern losgehen und es suchen, ihm verzweifelt nachjagen, nach ihm schreien. Es kommt nicht wieder. Wo läufst du denn hin? Ach so, das habe ich mir gedacht. Du versuchst, dich außerhalb des Kabinetts wiederzufinden, in spiegelnden Fensterscheiben, in den Pfützen am Boden, im Suppenlöffel. Vergiss es. Du bist fort. Einfach fort. Du musst deine Augen nicht vergeblich aufreißen, davon wird es nicht besser. Du kannst auch den kläglichen Versuch unterlassen, den Inhalt des Rahmens ertasten zu wollen. Ein Spiegelbild kann man nicht ertasten. Du wirst nichts als blankes, kaltes Glas fühlen. Und denk daran, alle anderen können dich sehen, also reiß dich ein wenig zusammen. Ach ja, und was ich noch vergaß zu sagen, in der Welt der verschwundenen Spiegelbilder werden auch alle anderen Abbilder verschwimmen. Nicht nur dein eigenes, sondern auch das deiner gesamten Umwelt. Begreifst du es? Alles wird verschleiert sein. Die Menschen, die Räume. Du wirst von leeren Leinwänden umgeben sein, die keinen Film mehr zeigen. Warum so panisch? Panik hat noch keinem geholfen. Du glaubst noch immer, es sei Magie? Nein, es ist keine Magie. Ich sage dir, was es ist. Es ist mein Leben. Als mich mein Sehvermögen verließ, befand ich mich oft in flehenden Zwiegesprächen zwischen mir und meinen reflektierten Abbildern. Ich war verzweifelt, als ich morgens aufstand, um mein müdes Gesicht in der Frisierkommode zu begrüßen und es dort nicht mehr fand. Wenn ich vor jenem Spieglein, Spieglein an der Wand stand, hatte ich das Gefühl, jemand lauere hinter mir, um mir die Luft zum Atmen zu rauben. Was ich anfangs noch zu erkennen glaubte, entpuppte sich als Lüge. Mein Sehrest nahm Proportionen und Relationen vollkommen verschoben wahr und ich entwickelte ein unrealistisches Selbstbild. So verworren, wie der Spiegel mich zeigte, so unansehnlich stellte ich mir mein neues Aussehen vor. Mir fehlten repräsentative Informationen über meine Optik. Der Spiegel war mir keine Hilfe mehr. Wer sollte mir aber nun ein angemessenes Abbild meiner visuellen Wirkung schenken? Gleichzeitig verlor ich die Fähigkeit, mich mit anderen Menschen, insbesondere Frauen, zu vergleichen, mir Anregungen zu holen, mich zu bestätigen. Mode und Trends sind wahrhaftig in erster Linie für die Augen gemacht. Darüber hinaus bekam ich panische Angst vor dem Alter, denn ich würde nicht mehr in der Lage sein, die Zeichen der Zeit zu vertuschen. Die Künste der Frauen, bestimmte Problembereiche zu kaschieren, würde ich nicht mehr beherrschen. Aber auch meine Jugend benötigte optische Kontrollgriffe, denn hier gab es genug Dinge, bei denen man die Augen brauchte. Jeder Pickel im Gesicht wurde auf einmal zu einem unkontrollierbaren Schandfleck. Ich entwickelte eine Art Panik vor den scheinbar alles durchschauenden Blicken der Sehenden. Ich kam mir vor, als würden sie sich optisch auf jeden meiner Makel fixieren, als würden sie alles Unperfekte an mir sehen, was ich nicht mit Hilfe meines Spiegelbildes beheben konnte. Dabei vergaß ich, dass nicht alle Sehenden automatisch perfekte Menschen sind und dass sehen können kein Kriterium für guten Geschmack sein muss. Immerhin, ich wusste von mir, dass ich so etwas wie einen Geschmack hatte. Ich besaß einen Stil, den besaß ich schon immer und an den glaubte ich. Es gehörte zu meiner Lebensphilosophie, nicht der Norm zu entsprechen, und dieses Bewusstsein äußerte ich mit meinen Outfits. Ich trage, ohne dabei geschmacklos zu sein, bewusst das etwas andere an mir und veräußerliche, was ich ausdrücken möchte, was ich fühle, was ich bin. Als ich noch sehen konnte, funkelte ich als Punk durch die Straßen. Meine Haare waren knallbunt und mussten die abartigsten Unfrisuren ertragen. Ich war ein Teenager, der alles dafür tat, bewusst nicht gut auszusehen. Meine Hosen waren mit Tarnmustern oder Batik-Effekten versehen und die Risse, mit denen sie dekoriert waren, fixierte ich mit Sicherheitsnadeln oder Ziernieten. An den Füßen steckten zerschlissene Arbeiterstiefel, bei denen ich Gefahr lief, an der nächstbesten Ecke eine Sohle oder eine Stahlkappe zu verlieren. Natürlich brauchte eine Punkerin auch eine dicke, fette Lederjacke, die mit den Unterschriften der Clique oder Anarcho-Stickern gespickt war. Wer sich nicht mit einem Edding drauf verewigt hatte, tat es mit Lackspray. Ketten und Hundehalsbänder hingen überall an mir herum. Die sorgten dafür, dass ich als 15-jähriges Leichtgewicht im Wind nicht wegflog. Überall, wo die Haut ein Loch hatte, wurden Piercings hindurchgeschoben. Wo die Haut kein Loch hatte, wurde eines reingemacht. Jeder Finger trug mindestens einen böse aussehenden Ring und alles an mir rasselte und klapperte martialisch. Ich war nicht interessiert an Schickimickis und nicht interessiert an meiner eigenen Schönheit. Ich versteckte meine noch kindliche Weiblichkeit hinter einer rauen Punkfassade, um gegen die bevorstehende Blindheit zu rebellieren. Das wandelte sich unter dem Einfluss der Gothic-Szene und unter dem Einfluss der zunehmenden Erblindung. Die Outfits wurden nun betont weiblich, betont elegant und vor allem betont schwarz. Ich wurde zur Ästhetin, ausgerechnet in einer Zeit, in der mein Spiegelbild begann, sich aufzulösen. Und als ich noch ein glasklares Spiegelbild besessen hatte, verdrängte ich es vor lauter Angst, mich zu sehr darauf zu fixieren. Nun, liebe Leserin, lieber Leser, gib mir deine Hand. Ich entführe dich in mein heiliges Reich und zeige dir, was meine Kleiderschränke, Schmucktruhen und Schminkköfferchen so zu bieten haben. Verweile noch ein wenig mit mir in unserem Gedankenexperiment. Du wirst erkennen, dass auch die Welt des Unsichtbaren in bunten Farben schillern kann. Jedes Detail, das ich für mein Styling benötige, befindet sich an einem ganz bestimmten Platz. Das ist wichtig, damit ich das Gewünschte wiederfinde. Auch wenn es noch so gut gemeint ist, da darf mir auch kein anderer reinpfuschen. Hängt etwas am falschen Ort, ist es für mich im Nirvana verschwunden. Um so etwas zu vermeiden, hat jedes Teil sein Häkchen, seinen Bügel, seine Schublade, seine Schachtel. Mein Schmuckbrett ist eine Erfindung von mir. Es ist mit unzähligen Nägeln gespickt, welche als Verwaltungssysteme für meine Schmuckstücke dienen. In der ersten Reihe befinden sich die Ringe, in der zweiten Reihe die Armbänder, in der dritten Reihe die Bauchtanzgürtel und der Kopfschmuck, in der vierten Reihe die Ketten und Haarteile. Eine dekorative Frauenbüste dient darüber hinaus als Aufhängung. Die Ohrringe wohnen in verschiedenen kleinen Schatullen. Ich muss mir die Farbe der eingearbeiteten Edelsteine merken, damit ich sie passend kombinieren kann. da es in den wenigsten Situationen genügt, sich ausschließlich mit Schmuck zu dekorieren, fehlen nun noch die Kleiderschränke. Des besseren Überblicks habe ich zwei davon. Einen für Taschen, Schuhe und Jacken und einen für das, was ich in einem Satz nicht fassen kann. So ist das nun mal bei Frauen wie mir. Die Schubladen verbergen die diskreten Stöffchen und die darüberliegenden Fächer alles, was gut stapelbar ist. Das Heiligtum ist die Kleiderstange, die bei mir unter ihrer Last hörbar ächzt und stöhnt. Für mich ist eine Kleiderstange sehr viel praktischer als gestapelte Kleidung. Hier kann ich jedes Teil separat aufhängen und bequem herausnehmen, ohne suchend einen ganzen Kleiderstapel zu zerwühlen. Auch das Badezimmer beherbergt eine Vielzahl an Wesentlichkeiten fürs Zurechtmachen. Hier stehen sie in Reih und Glied, die Stylingprodukte. Und auch diesmal hat alles wieder seinen festen Platz. Tuben, Fläschchen und Dosen sind auf verschiedene Korbsysteme verteilt. Alles, was zum Frisieren nötig ist, schlummert in einer Schublade. Den Abschluss bildet meine unverschämt umfangreiche Parfümsammlung, denn Styling bedeutet für mich auch, interessant zu duften. Soweit die Vorbereitung. Nun geht's zur Sache. Zunächst muss ich mich entscheiden, in welches Outfit ich heute schlüpfen möchte. Mir wird oft die Frage gestellt, wie das mit dem Anziehen so funktioniert. Ernüchternd muss ich sagen, dass dies relativ unspektakulär verläuft. Was der Sehende mit den Augen bewältigt, ersetzen für mich meine strikte Ordnung und der Tastsinn. Will ich zum Beispiel Netzstrümpfe anziehen, muss ich dahin greifen, wo sie liegen und dann mit den Händen auswählen, ob ich die mit der Spinnennetzoptik, die mit den Blümchen oder die mit dem Glanzeffekt wünsche. Wenn ich nicht sicher bin, ob sich ein Muster am Bein verdreht hat, benötige ich einen Gucki. Soll es dazu ein kurzer Rock sein, wird nun ertastet, welcher genehm ist. Wie man einen Rock anzieht, ist auch jedem klar, der einen trägt. Zum Schluss kommt vielleicht noch eine Corsage dazu und ein paar hohe Schnürstiefel. So wäre schon mal die Grundlage gegeben. Ich wurde kürzlich gefragt, woher ich wisse, wie herum die Schuhe müssen. Auch das kann man fühlen. Erscheinen sie ziegenfüßig, müssen sie eben getauscht werden. Hilfe beim Anziehen ist also höchstens noch für die Feinabstimmung nötig. Natürlich gibt es Schnürungen und Reißverschlüsse, an die man schlecht herankommt, weil sie auf dem Rücken angebracht sind. Aber das Problem haben auch sehende Frauen. Und sie müssen notfalls den Schatzi zum Zumachen rufen. Weiter geht es dann mit der Frisur. Frisieren ist Handwerk. Also fühlbar. Ich habe jedenfalls noch nie erlebt, dass Augenzöpfe flechten. So habe ich also im Gefühl, ob ich mir einen Pferdeschwanz, eine Hochsteckfrisur oder eine Wuschelmähne aufs Haupt fabriziere. Ob es gerade sitzt, muss mein Tastempfinden beurteilen. Zum Färben benötige ich Hilfe. Meine Haare sind sehr lang und ich würde vermutlich den gesamten Fliesenspiegel Istanbul-Violett tönen, wenn kein kontrollierendes Auge parat wäre. Etwas ratlos bin ich immer dann, wenn ich eine vollkommen neue Frisur ausprobiere. Stylings, die ich aus meiner sehenden Vergangenheit nicht kenne, kann ich schwer einschätzen. Ich würde in solchen Fällen gerne sehen, was die neue Frisur aus meinem Gesicht macht, wie sie mich wirken lässt. Schminken ist wohl das einzig problematische Detail beim Stylen. Hier wären funktionierende Augen eine echte Hilfe. Der Lippenstift ist dabei nicht die größte Hürde. Ich erspüre mit dem Stift die Konturen des Mundes und fühle, wenn ich über die Linie gerate. Was ich nicht merke, ist, wenn die Farbe im Laufe des Tages oder abends verwischt. Das passiert meist beim Essen oder Trinken. Ich rate jeder blinden Frau, vorher mit einem Taschentuch die Farbe zu entfernen. Dann verteilt man sie nicht unkontrolliert am Tassenrand. Oder man trinkt aus einem Strohhalm und vertilgt nur kleine Snacks, die die Lippen nicht berühren. Nüsse, Weintrauben. Dann kann man davon ausgehen, dass die Farbe im Rahmen bleibt. Wer unsicher im blinden Schminken ist, sollte zunächst mit einem farblosen Pflegestift üben. Obwohl ich mich selten mit dem Lippenstift vertue, fühle ich mich ohne Spiegel nach wie vor unsicher und frage in regelmäßigen Abständen meine Begleitung, ob alles noch richtig sitzt. Die Augen im blinden Zustand exakt zu schminken, ist mir nahezu unmöglich. Da kann ich üben, bis ich schwarz werde. Mascara, Eyeliner, Kajal, Lidschatten. Das muss wirklich passen wie die Faust aufs Auge. Das Gefühl erkennt nicht, ob der Strich auf der einen Seite länger ist als auf der anderen, ob drei Wimpern zusammenkleben, ob der Pinsel alle Stellen getroffen hat. Da man ja gewöhnlich zwei Augen besitzt, muss man absolut symmetrisch arbeiten. Und diesbezüglich stoße ich persönlich ohne optische Koordination an meine Grenzen. Ähnlich kompliziert ist auch das gleichmäßige Auftragen von Make-up. Ich muss akzeptieren lernen, dass ich mir hin und wieder eben doch die Augen der Sehenden ausleihen muss. Somit lege ich ständig auf der Lauer, weiß nicht, ob etwas verwischt ist, muss einen passenden Moment oder eine diskrete Nische abpassen, um mich bei meiner Vertrauensperson nach meinem Gesicht zu erkundigen. Dabei passieren mir seltener Patzer als einer Guckifrau. Aber bei ihr wäre ein verwischter Lidstrich etwas ganz Unspektakuläres. Bei mir würde es aufgrund meiner Blindheit das große Thema sein. Hat eine sehende Frau ein Loch in der Strumpfhose, würde jeder wissen, dass sie eben einfach eine Laufmasche hat, nicht mehr und nicht weniger. Bei mir sagen die Leute, ach, guck mal, die Blinde, sieht nicht, dass sie eine Laufmasche hat, das ist ja traurig. Da weiß sie gar nicht, wie sie rumläuft, ob man es ihr sagen sollte. Ist ja vielleicht auch egal, sie sieht's ja eh nicht. Jedes natürliche Missgeschick wiegt durch die Blindheit noch schwerer und fällt mehr auf als bei jedem anderen. Somit steigt der Druck, als Blinde eben perfekt aussehen zu müssen. Meine Kosmetikerin erzählte, dass andere Kundinnen ihr die Frage gestellt hatten, warum ich denn zur Kosmetik ginge, wenn ich doch das Resultat nicht sehen würde. Diese Frage schockierte mich. Demnach wäre Blindheit mit Verwahrlosung gleichzusetzen. Ladies, sind wir doch mal ehrlich, ein Kosmetikbesuch ist eine wahre Sinnesfreude. Duftende Cremes, eine entspannende Gesichtsmassage, superweiche Haut, frisch gezupfte Augenbrauen. Frau fühlt sich einfach gepflegt und schön. Nur weil ich selbst blind bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass es auch der Rest der Welt ist. Ich werde also gesehen. Und ob ich will oder nicht, habe ich eine optische Wirkung. Dieser Gesetzmäßigkeit muss ich entsprechen. Wer einmal sehen konnte, genießt den Vorteil, visuelle Erinnerungen zu besitzen. Diese helfen aber auch nur sehr bedingt. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich begann, bevor ich erblinden würde, mein Aussehen zu dokumentieren, um es mir für immer einzuprägen. Da sich zu diesem Zeitpunkt mein Gesichtsfeld schon so stark verengt hatte, dass ich mein Spiegelbild nicht mehr in meinen stecknadelkopfgroßen Fokus projizieren konnte, bezog ich mich auf Fotos und Videoaufzeichnungen, da diese meinen Körper optisch verkleinerten. So konnte ich mich zwar nicht mehr in meiner realistischen Größe wahrnehmen, mich aber in bestimmten Outfits auf kleineren Abbildungen erkennen, da diese besser in mein winziges Gesichtsfeld passten. Ich versuchte mir zu merken, wie ich in welchem Outfit auf welchem Foto aussah, wie welcher Schnitt an mir wirkte. Kaufe ich mir heute, nach meiner Erblindung, ein neues Teil, funktioniert das Fotoprinzip leider nicht. Denn die Bilder in meinen Erinnerungen zeigen ja nur die mir bekannten Kleidungsstücke aus meiner Vergangenheit. Ich kann außerdem nicht davon ausgehen, dass die Zeit stehen bleibt und noch mit 60 ein Kleid tragen, von dem ich weiß, dass ich mit 20 darin auf einem Foto gut aussah. Wer sichtbar ist, sendet nonverbale Signale. Sich zu stylen heißt also, wortlos zu reden. Styling bedeutet nicht nur, den Körper äußerlich zu verschönern, sondern ihn mit seiner Wirkung von innen heraus kommunizieren zu lassen. Zu wirken heißt jedoch leider, oder glücklicherweise, in erster Linie gesehen zu werden. Da kann ich mich als Blinde sträuben und winden, wie ich will, kann von mangelnder Tiefgründigkeit der Augen erzählen, kann von den inneren Werten, den wahren Werten schwärmen, kann über die Unnötigkeit optischer Fassaden philosophieren. Solange es Cookies gibt, wird eben geguckt. Und das prägt auch einen Blinden. Nun, geschätzter Gast, wenn du diesen Text verlässt, wird dein Spiegelbild zurückkehren. Die Konturen werden hervortreten und deine Welt ist wieder sichtbar. Vergiss mich nicht und denk daran, der ehrlichste aller Spiegel hängt nicht an der Wand, sondern in unserer Seele.